Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Heute wird sich wieder unterhalten und zwar habe ich einen ganz speziellen Gast und wer, das wissen die YouTuber natürlich schon, aber die Details gibt's trotzdem erst nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
So, Musik ist vorbei. Hallo Jan.
Hallo Falk, hallo aus Münster.
So, freut mich sehr, Jan Kaiser hier begrüßen zu dürfen, seines Zeichens vom wunderbaren Label Jack Turner. Oder darf man das so sagen? Ist das die offizielle Bezeichnung, der immer so ja, Jack Turner präsentiert?
Genau, wir nennen uns Jack Turner Hörspielproduktion. Wir sind zu viert und haben unter diesem Namen Jack Turner uns zusammengefunden. Und die Sachen, die wir veröffentlichen, werden von Jack Turner veröffentlicht.
Wunderbar. Wir haben ein bisschen mit dem Sound kämpfen müssen. Wir versuchen das jetzt bestmöglich ein bisschen. Aber im Zweifelsfall hört ihr das gar nicht und die Tonqualität ist super. Freut mich sehr, dass du ja relativ spontan zugesagt hast für dieses kleine Gespräch. Ich mache ja sonst immer den Podcast mit dem Daniel Schieper zusammen und der muss jetzt gerade pausieren. Der ist ja gerade sehr fleißig auch für die Hörspielcon unterwegs. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe keine Lust, das hier alleine zu machen. Dann schaue ich mal, mir ein paar illustre Gäste zu suchen. Und wir haben ja jetzt auch schon länger geschrieben. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns jetzt quasi virtuell das erste Mal treffen. So Münster mit Berlin.
Ja, freut mich auch. Euren Podcast höre ich auch regelmäßig. Von daher, ich bin Fan der ersten Stunde. Umso stolzer, jetzt dabei sein zu können.
Ach, wunderbar, das geht runter wie Öl. Check es in der Post.
Genau. Eigentlich musst du sagen, ach, du bist das, der das immer hört.
Genau. Aber das kommt, genau, das ist dann für den Retake. Ja, vielleicht kannst du für die Hörer, die noch nicht Jack Turner gehört haben, kurz mal euch vorstellen. Wie muss man sich euch vorstellen?
Ja, sehr gerne. Wir sind zu viert. Das bin ich. Ich kümmere mich hauptsächlich ums Aufnehmen, ums Mischen und Zusammenpuzzeln. Dann ist Eike Bussmann dabei, der schreibt viele Skripte. Dann ist Tobias Mennemeyer, der ist gelernter Tontechniker, der macht auch viel an Umsetzungen und Sounds und schreibt aber auch viel. Der ist mehr der Künstler von uns. Und Gunnar Schröder, der spricht viel und betreibt das Label. Also wir werden vertrieben von Dritte Wahl Records. Das ist das Label von der Band Dritte Wahl. Und über deren Vertrieb kommen wir in die Läden. Das heißt, wir bringen tatsächlich noch CDs raus, die dann auch über Dritte Wahl und deren Vertrieb vertrieben werden. Da sind die CDs schon zu sehen bei YouTube. Podcast leider nicht zu sehen. Falk ist so nett, welche hochzuhalten, die ich ihm geschickt habe, vermutlich.
Die er mir geschickt hat, vermutlich.
Ja.
Aber ich hebe Muster auf und sie werden sehr sorgsam hier im Regal gehalten.
Und manche sagen, wir machen trashige Hörspiele. Ich weiß nicht, ob das ein Qualitätssiegel ist, aber es geht viel um Grusel und um, Dämonen und klassischen Grusel. Aber wir kommen vielleicht gleich nochmal ins Detail.
Genau. Dementsprechend, Jack Turner, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr 2021 angefangen? Da sehe ich zumindest die erste Folge.
Verrückterweise haben wir vor 10 Jahren die allererste Folge schon aufgenommen, die ist aber nie erschienen. Das war Tuaka, König der Menschenfresser.
Ah.
Und ist dann in eine Schublade verschwunden. Das war ein Riesenspaß mit Leuten, die mal bei uns in der WG zu Gast waren. Komm, du sprichst hier mal eben den Dämon oder so. Und dann zu Corona-Zeiten haben wir uns alle vier irgendwie wieder getroffen oder neu kennengelernt. Und dann kamen wir irgendwie drauf, ach Mensch, lass uns doch mal, was können wir denn mal machen zu Corona-Zeiten? Was ist mit Hörspielen? Ja, Moment, wir haben ja noch Tuaka, König der Menschenfresser in der Schublade und ein zweites Skript, was tatsächlich schon fertig war. Alles klar, machen wir. Und dann haben wir angefangen mit quasi Teil 2, war die erste Veröffentlichung. Das war das Schreckenschiff des Dr. Omaro. Also wir haben das Teil 2 bei der ersten Veröffentlichung und haben dann als dritten Teil Tuaka nochmal neu aufgenommen. Ja, das war irgendwie so ein Corona-Projekt, wo wir dachten, jetzt müssen wir was machen und Gott sei Dank, jetzt sind wir hier und machen das immer noch.
Dann höre ich raus, WG, war das dann so eine Musiker-WG oder wie?
Ja, mit Tobias Mennemeyer hatte ich eine WG, also wir waren zu zweit und ja, Musik, genau, wir haben beide in Bands gespielt oder zusammen auch in einer und ich habe viel Booking gemacht für Bands und ab und zu haben auch mal die eine oder andere Musiker bei uns übernachtet und die wurden dann direkt verhaftet, komm hier, sprech mal was ein. Also wer bei uns übernachten wollte, musste dann auch eine Rolle sprechen.
Wunderbar.
Und so haben wir das jetzt auch weitergemacht, weil wir alle irgendwie in der Musikszene unterwegs sind. Ja, wir vier haben wir gedacht, komm, das Konzept soll sein, dass Musiker sprechen. Dann haben wir schon mal so eine gewisse Werbewirksamkeit, wenn die das auch posten. Das hat auch ganz gut funktioniert. In dem Sinne, dass es ein paar Leute mitgekriegt haben. Nicht in dem Sinne, dass die Qualität nicht gut war. Nur weil man Sänger ist, kann man jetzt nicht direkt gut sprechen. Aber wir hatten direkt so eine kleine Aufmerksamkeit, was ganz gut war. Und jetzt versuchen wir aber nach und nach die Qualität hinsichtlich der Sprecher auch zu verbessern, weil naja, das ist, manche konnten das gut, manche nicht. Und es ist aber auch nicht so leicht mit Amateuren, wie soll ich sagen, also man muss viele Takes machen, um dann irgendwann auch einen guten dabei zu haben. Aber so in Hinsicht der Aufmerksamkeit war das schon mal ein sehr guter Start.
Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt. Und wenn ihr mit Musik angefangen habt, dann hat man zumindest schon ja so ein bisschen dieses Basisequipment, was man fürs Hörspiel braucht. Meistens ja irgendwie Mikrofone oder zumindest ein Produktionsrechner.
Ja, ja, absolut, genau. Und weil Tobias schon recht lange Tontechniker ist, hatte er da schon ein ganz gutes Setup. Nur wie so ein Hörspiel überhaupt funktioniert und wie man das vernünftig schneidet und was für Details da alles zu beachten ist, das haben wir jetzt wirklich auf dem Weg erst gelernt. Von daher, wenn ich das erste höre, also was war es jetzt, Dr. Omaro, das Schreckenschiff des Dr. Omaro, und denke ich, auch, okay. Ich bin aber eher dafür, was zu machen, als ewig zu überlegen, wie könnte man es jetzt perfekt hinkriegen. Also ich mache lieber und sage dann, ja, es ist nicht perfekt, aber wir haben es gemacht. Das zweite war dann schon besser und das dritte auch. Und inzwischen, glaube ich, haben wir verstanden, wie ein Hörspiel funktioniert. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich, wie man eine Stimme schneidet und wie man sie, wie man den Equalizer bedient und so weiter. Es war ein Prozess und aber im Endeffekt geht es ja um gute Unterhaltung. Ob das jetzt perfekt geschnitten oder ausgepegelt ist, ist ja fast egal, wenn die Story funktioniert oder wenn es einfach Spaß macht zu hören. Und das entscheidet dann doch im Endeffekt der Hörer.
Das stimmt. Und ich glaube, Learning by Doing ist sowieso immer eine ganz gute Geschichte, weil du musst ja machen, um besser zu werden. Und wenn du erst dich drauf versteifst, dann kommt am Ende nie was, weil du nie zufrieden damit bist, was du da hörst.
Ja, ja.
Und
ja, ich wiederhole mich, aber das ist, ja, ich mache lieber was, als es nicht zu machen. Von daher ist es mir nicht unangenehm, dass das erste halt nicht so geil klingt. Aber immerhin haben wir es fertig und ich finde es immer gut, Sachen fertig zu machen.
Ja, absolut. Darf ich fragen, wo der Name Jack Turner denn herkommt? Was ist da der Ursprung?
Ja, darfst du. Ich habe in einer Band gespielt namens Headcase. Wir haben Punkrock gemacht und waren in England auf Tour. Und der Promoter der Tour hieß Jack Turner. Und dann kam ich nach Hause in meine WG mit Tobias und ich sagte, Tobias, für unser Hörspiel, ich weiß jetzt, wie unser Label heißt. Jack Turner. Bingo, das ist es. Der Name ist so perfekt, das kann man sich gar nicht besser ausdenken. Das ist, ja, der Typ hieß so und ich weiß nicht, ob er weiß, dass wir uns, also ein sehr großes deutsches Hörspiellabel gibt, von dem nie jemand gehört hat, aber ja, nach einem englischen Promoter, der Punkrock-Konzerte organisiert, benannt.
Wunderbar. So ist er unsterblich.
Ja, sozusagen. Ohne es zu wissen.
Ja, und ich habe gesehen oder beziehungsweise durfte ja auch schon mal kleine Auftritte absolvieren. Dementsprechend habe ich gesehen, natürlich Horror im Fokus. Dann gab es im letzten Jahr diese eine Folge Mystery, was zwar auch Horrorelemente haben, aber was natürlich so ein bisschen stärkeren Krimi-Einfluss hatte, fand ich. So dieses Noir, was man ja so ein bisschen auch im Cover wiederfindet.
Ja, fand ich auch, wenn ich das sagen darf, richtig gut, die Folge. Ich habe zwar immer noch, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, worum es da ging. Ich habe die Auflösung nicht kapiert und Tobias, der es geschrieben hat, sagte, ja, ja, das ist ja das Mystery, das ist ja das Übersinnliche. Ach so, aber warum ist die Leiche jetzt in dem Kofferraum? Ja, gut, das ist, naja, übersinnlich. Ach so, so kann man alles erklären, ich verstehe. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Geschichte super. Auflösung, keine Ahnung. Aber hinsichtlich des Sounds und der Sprecher, finde ich, ist das bislang mein Lieblingswerk, wenn man es so nennen will. Also ich finde, es klingt total gut. Sprecher sind top. Die meisten. Und das hat richtig Spaß gemacht zu basteln und ich höre es ab und zu immer noch und sehr gerne.
Super. Nee, das ist auf jeden Fall. Und ihr seid ja wirklich dann regelmäßig jetzt unterwegs. Im Prinzip dann 6 Folgen Jack Turner sehe ich, dann eine Folge Mystery und eigentlich ja jede Jack Turner-Folge hat ja so ein bisschen auch ein anderes Setup und Setting, also das Haus der Toten, dann Pirate Bay, dann Tuaca, also von daher, das ist ja nicht immer nur so diese übliche eine Geschichte oder dieses eine Setting, sondern ihr habt ja immer sehr exotische Basissettings, sage ich mal.
Ja, die ursprüngliche Idee war, dass wir 2 Helden haben, Tina Rainford Stevens und Gunnar Larsen. Und Gunnar Larsen wird gesprochen von Gunnar Schröder. Die Geschichte gab es aber schon, bevor wir Gunnar kennengelernt haben. Also er sagte, super, muss ich mir nur einen Namen merken, das ist ja top. Und die Idee war einfach, dass die beiden immer vom Regen in die Traufe kommen. Die überleben, also sind die einzigen, die immer überleben in der Folge. Und am Schluss sagen sie, wir sind gerettet, wir haben es geschafft. Und dann sagt der Erzähler, zumindest dachten sie das. Und dann ist die Folge vorbei und in der nächsten Folge beginnt eine neue Geschichte. Aber wieder die beiden, die dann, ja, nicht gerettet sind, sondern auf dem Schreckenschiff des Dr. Omaro landen und vom Schreckenschiff dann im Haus der Toten und so weiter. Also immer denken, sie sind gerettet. Aber nein, es geht in der nächsten Folge direkt weiter. Und ob sie die nächste Folge überleben, man darf gespannt sein. Ja, genau. Also das ist also die Reihe mit Tina und Gunnar, die so ein bisschen trashig ist, wo wir alle Gruselelemente verarbeiten. Also von Dämonen über Zombies, über you name it, alles. Genau, dann hatten wir diese Mystery-Geschichte. Wir haben aber auch für die jungen Hörer Jack Turner Junior.
Oh.
Ich halte es mal in die Kamera für alle Podcast-Hörer. Das ist Jack Turner Junior. Das hier ist das Ungeheuer vom Knisterwald. Dann gibt es noch Babsi und Tina. Nee, nur Babsi. Oh Gott, ja, schlecht vorbereitet. Babsi und Tina, glaube ich. Nee, Susi und Babsi. Oh Gott, das ist jetzt unangenehm. Aber Jack Turner Junior, ihr findet das auf allen Kanälen. Da gibt es auch schon 2 spannende Abenteuer von Babsi, also für die jüngeren Hörer.
Wunderbar. Ja.
Genau, das war. Also wir wollen uns da jetzt nicht aufs Grusel festlegen.
Genau. Gibt es denn irgendwie auch Wünsche, welche Genre oder welche Richtung ihr gerne mal ausprobieren wollt? Jetzt Kinderhörspiele hatten wir, dann so Mystery oder so ein bisschen Krimi.
Ja, ich bin großer Fan von Tobias Kluckert, der Sprecher Tobias Kluckert. Und der hat eine wahnsinnig gute Serie gemacht, Richard Diamond.
Ja.
Ein heruntergekommener Privatschnüffler. Habe ich nämlich von eurem Podcast, da hatte Daniel das empfohlen. Sag ich, okay, was wird das wohl sein? Habe ich mal reingehört, ich bin großer Fan. Aber auch komplettes Klischee, Ex-Cop, heruntergekommener Ermittler. Und er spricht das halt so wahnsinnig cool. Da dachte ich, sowas in der Richtung will ich auch machen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Es nennt sich Frank Malone. Auch Ex-Cop, Ex-Ehemann, Ex-Alles. Der Clou ist, die Folgen dauern aber nur 6 Minuten. Also in 6 Minuten ist der Fall gelöst. Es ist gut für Leute mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne oder die einfach keine Zeit haben, sich so ein langes Hörspiel anzuhören oder keine Lust haben. Und jetzt kommt, wir haben eine Vinyl-Single machen lassen. Das ist jetzt die Testpressung. Eine Single, auf jeder Seite eine Folge Frank Malone. Auf jeder Seite wird eine Folge ein Fall gelöst. Und das bringen wir dann mit zur Hörspielkon, die demnächst in Nidderau stattfinden wird. Also das ist das Nächste, was jetzt gerade ansteht. Frank Malone, Kurzhörspiele, wo nach 6 Minuten alles geklärt ist. Wenig Überraschungen, aber ich finde einfach die Klischees super. So ein heruntergekommener Ex-Cop, der jetzt ermitteln muss. Ja, harmlos, aber ich glaube auch eine gute Unterhaltung.
Es ist auf jeden Fall spannend und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, wie schwierig es ist, in 6 Minuten eine Geschichte zu erzählen. Respektive.
Ja. Kannst du keine großen Wendungen erwarten.
Ja, ich habe es dann so gemacht. Ich hatte ja eine Podcast Science-Fiction-Dystopie-Serie auch mit einem abgehalfterten Detektiv, aber in der Zukunft. Und die Folgen sind dann immer so 12 Minuten lang. Und ich mache dann immer 6 Folgen und 6 Folgen sind dann quasi dann eine fertige CD, wenn man so möchte. Hat man dann 90 Minuten Hörspiel.
Ja. Habe ich auch gerne gehört, auch tolle Serie.
Ah, vielen Dank. Vielen Dank.
Aber Out of Time, immer, richtig?
Was meinst du?
Out of Time war das, oder?
Am Abgrund.
Ach, Entschuldigung. Wie komme ich darauf? Ja, ja, aber am Abgrund, habe ich gehört. Ja, ja, sehr gut.
Genau. Er freut mich sehr, aber deswegen auch immer der Cliffhanger am Schluss, der war dann immer Pflicht. Von daher, aber es ist echt schwierig, eben in so einer kurzen Zeit eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie einen Anfang, Mittelteil und ein Ende hat und dann zumindest den Unterhaltungswert hat. Aber deswegen Hut ab,
also,
bin ich gespannt.
Bei Frank Malone gibt es einen Verdächtigen und der war es dann auch.
Aber hoffentlich nicht der Gärtner, aber, oder?
Der Butler. Nein, nein, aber auch hier geht es ja um die Unterhaltung. Da geht es ja gar nicht darum, du kannst jetzt keine Wahnsinnsgeschichte in 6 Minuten, wo du denkst, wow, das ist ja jetzt eine Riesenwendung oder hätte ich nicht gedacht, dass das noch passiert. Aber wenn es gut umgesetzt ist und die Sprecher toll sind, also die, die es Test gehört haben, fanden das super. Also von daher bin ich da guten Mutes, vielleicht mal was Neues gemacht zu haben, weil ich kenne jetzt kein Kurzhörspiel in dem Sinne. Und da habe ich da großen Spaß dran. Und es ist auch schnell gemacht. Wenn du halt 45 Minuten Hörspiel machst, dann sitzt man da doch relativ lange dran. Und sowas kann man dann mal auf dem Sofa abends nochmal schnell ein paar Minuten machen. Wenn man selber auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, ist das auch eine Sache, die man schnell umgesetzt kriegt. Und da haben wir es wieder, Sachen fertig machen, macht ja doch Spaß.
Das stimmt. Und gerade, weil man ja in seltenen Fällen Hörspiel wirklich hauptberuflich und halbzeitlich machen kann, ist das natürlich auch immer eine zeitliche Herausforderung.
Ja, total.
Deswegen, aber spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber finde es eben auch super interessant, was da in der Kürze rauskommt. Und,
ich schicke dir mal eine Platte, aber ich weiß, du hast keinen Plattenspieler. Viel Spaß damit.
Ja, stimmt. Plattenspieler habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr. Ich habe ein, zwei Platten habe ich auch noch im Schrank, aber das sind, ich fürchte, ich
brauche. Ja, aber sieht einfach im Regal auch sehr gut aus.
Das stimmt, das stimmt. Und man sieht das ab und zu so ein bisschen auf YouTube, so hier im Hintergrund sieht man so ein bisschen Vitrine. Mhm. Da habe ich dann auch so einzelne Hörspielschätze.
Mhm. Ja, sehr schick. Genau, allein dafür lohnt sich das. Also ich schicke dir gerne eine, weil ich weiß nicht, ob wir die ganze Auflage verkauft kriegen. Ich bin mal gespannt, wie die Resonanz so ist. Aber ich glaube, viele haben da Spaß dran im Hörspielbereich, an so einem Vinyl-Ding. Von daher bin ich da guter Dinge, dass das ankommt. Auch für Leute, die vielleicht keine CDs mehr kaufen, die sagen, auch so eine Platte, die stelle ich mir ins Regal oder das höre ich mir an. Bin mal gespannt, wie die Reaktion so sein wird.
Und ich glaube, gerade für so eine Messe ist das eine tolle Geschichte, weil da sind ja vor allem die Sammler und die Haptiker auch da.
Ja, ja, ja. Mhm.
Dem man sowas dann auch vielleicht ans Herz legen kann. Und
Die Lieferung soll. Ja, bitte.
Achso, ich wollte nur sagen, ich werde es dieses Jahr leider nicht auf die Hörspielkon schaffen. Spoilerwarnung. Aber die letzten Male fand ich eben sehr, sehr spannend und hatte eben auch die Erfahrung gemacht, mit den ungewöhnlichsten Sachen die Leute begeistern zu können. Ich habe zum Beispiel das Skript für so eine Verschwörungsmystery, die ich produziert habe, mal so gebunden, also als Buchform. Und das ging da weg. Ich habe da irgendwie 15 Stück mitgenommen und die sind auch alle weggegangen.
Okay, das ist ein guter Hinweis.
Also es ist wirklich. Gerade solche Messen sind natürlich für die Sammler super.
Ja, und ja, ja.
Da trifft man dann auch die Leute, die das auch zu schätzen wissen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Die Lieferung soll 2 Tage vorher ankommen. Ich hoffe, es klappt alles und dann haben wir die auch hoffentlich dann heile dabei.
Daumen sind gedrückt.
Ja, danke.
Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr noch CDs macht. Versuche ich auch immer, wo es die Möglichkeit gibt, noch CDs zu machen. Und ich sehe, sehr beliebt bei euch sind die Digipacks. Die sind natürlich immer sehr, sehr schick. Das ist auch immer, machen sich immer sehr schön im Regal.
Ja, euer Gespräch mit Dirk Hardegen war ja auch sehr interessant. Der auch sagte, Leute, ihr müsst die CDs kaufen, alleine, um sicherzustellen, dass sowas überhaupt noch produziert werden kann.
Ja.
Aber wir sehen ja auch, dass die Zahlen jetzt nicht mehr werden. Von daher müssen wir uns auch sehr gut überlegen, ob wir das weiterhin machen wollen. Ja. Wir haben das große Glück, dass wir nicht davon leben müssen. Das ist ein Hobby. Nur wenn das jetzt mehr kostet, als dass da Geld reinkommt, müssen wir uns das auch gut überlegen. Aber solange Leute noch was kaufen, gerne. Aber wahrscheinlich ist das langfristig kein großes Thema mehr, CDs zu produzieren.
Ja, bedauerlicherweise. Ich bin auch immer am Experimentieren. Mhm. Habe zum Beispiel ein Hörbuch als MP3-Kassette produziert. Mhm. Weil man sagen kann, die Leute haben keinen Kassettenrekorder natürlich mehr zu Hause, aber sie haben noch einen USB-Port irgendwo und dann kann man das dann quasi anpluggen.
Mhm. Ja, schönes Gimmick. Ja, super.
Und hat dann trotzdem
ich merke das ja bei mir selber.
Nee, sag ruhig.
Ich streame ja eigentlich fast auch nur noch, ich kaufe keine CDs mehr. Ich kaufe tatsächlich noch Schallplatten. Ich habe ein ernstzunehmendes Schallplattenregal. Aber CDs sind für mich auch gar kein Thema. Sobald man die aus dem Laden trägt, sind ja schon nichts mehr wert. Das ist ja schon verrückt. Also man kann ja auch CDs überhaupt gar nicht mehr irgendwie weiterverkaufen. Die kann man nur noch wegwerfen. Also von daher, ich selbst bin ja auch kein CD-Käufer. Von daher verstehe ich jetzt auch jeden, der sagt, ah nee, das ist irgendwie kein Thema mehr. Also vielleicht kommen wir mit der Schallplatte jetzt groß raus, wer weiß.
Ich halte die Daumen. Ich finde das immer toll, auch mal zu experimentieren. Und da sind wir kleinen Independent-Label sicherlich noch mit die am ehesten die Möglichkeit haben, weil man halt mal mit einem Invest von 100, 200 Euro auch Sachen machen kann. Jetzt bei zugegebenermaßen, ich weiß nicht, wie teuer die Platten sind. Das hatte ich bei mir auch schon mal geliebäugelt. Zumindest einfach nur, um es gemacht zu haben, mal eine Kleinauflage zu machen. Aber genau,
bei etwas den CDs mehr als 200 Euro. Aber ich wollte es auch immer mal gemacht haben. Von da dachte ich, okay, mit Frank Malone ist das jetzt die Gelegenheit, weil eine Folge auf je eine Seite passt. Okay, das muss jetzt einfach so sein.
Und das passt natürlich auch vom Thema her.
Wenn ich sie mir in den Keller stelle.
Ja, aber das passt ja auch vom Thema her wunderbar, weil das ist ja dann so eine Noir-Geschichte und da ist Platte natürlich prädestiniert dafür. Von daher halte ich sehr die Daumen, dass euch die Leute das, die schönen Platten dann natürlich auch abnehmen auf der Messe. Und ich glaube, ihr habt ihr auch einen CD-Shop oder einen Plattenshop?
Ja, tatsächlich. Also von dem Label Dritte Wahl ist das der Roggenrollshop, also mit Doppel-G. Hm. Roggenrollshop, ich meine .de. Aber wenn ihr bei Dritte Wahl Band guckt oder Roggenrollshop googelt, dann landet ihr direkt da. Da kann man es direkt kaufen. Oder aber auch im Fachhandel, also über den Vertrieb landet es überall. Aber das Geld ist natürlich eher bei uns, wenn es direkt im Roggenrollshop bestellt.
Natürlich. Aber das ist nochmal ein Service-Hinweis und ich kann mal schauen, wenn ich den Link finde, dann packe ich ihn gerne auch nochmal in den Podcast. Das ist ja immer, wie wir ja schon gesagt haben, wenn ihr Hörspiele unterstützen wollt, es tut ja nicht weh, man kann im Stream reinhören, ob einem die grundsätzliche Richtung schon mal behagt und beliebt und dann, wenn es einem gefällt, dann ist das natürlich auch eine schöne Geschichte, die Sachen auf CD zu haben, plus natürlich auch ein schönes Geschenk. Gibt es ja auch noch.
Ja, absolut. Also gern zwei bestellen für die Lieben zu Hause, noch ein paar Extras.
Wunderbar.
Und aber jetzt fällt mir gerade ein, du hast ja gefragt, was noch so passiert. Und eine Sache würde ich gerne noch erwähnen. Ein Projekt, wo wir auch schon jetzt 2 Jahre drin rumschrauben, aber so langsam nimmt es Gestalt an. Ich kündige es einfach schon mal an, um mir selber Druck zu machen. The Fury, der Zorn. Auch Mystery, Thriller. Mhm. Also schon sehr spannend, aber nicht so übersinnlich. Wir haben Luisa Vizorek dabei, wo wir lange drum gebaggert haben. Wahnsinnig gut. Auch andere tolle Sprecher. Die ersten Szenen sind jetzt schon geschnitten und gebastelt. Also extrem vielversprechend. Und das könnte tatsächlich 10 Folgen werden. Also da ist eine Menge Material. Also Eike Bussmann hat das alles geschrieben in langen Jahren. Und das, wenn noch irgendjemand sagt, das wäre Trash, dann werde ich sauer. Das ist wirklich, wirklich gutes Zeug. Und diesmal dank der SprecherInnen auch sehr, sehr hochwertig umgesetzt. Das ist so ein Ding, was jetzt auch gerade in der Mache ist. Heute Abend wollen wir hier noch ein bisschen rumschrauben. Dann wird er weiter gepuzzelt. Aber das ist auch was sehr bald dann kommen wird. Zumindest die erste Folge.
Super. Dann haben wir hier einen Exclusive quasi. Und wenn alles geht, ist die Folge kommende Mittwoch dann draußen, zumindest sofern ich es jetzt nicht mit zu vielen Tonproblemen zu tun bekomme.
Dann drücke ich diesmal dir die Daumen.
Genau. Sonst müssen wir das alles nachstellen.
Dann machen wir es einfach nochmal, mein Gott. Wunderbar. Wir haben ja das Skript hier liegen.
Genau, wir haben das Skript hier liegen, beziehungsweise das ist ja was, man schimpft ja immer sehr viel über KI und wie furchtbar KI ist. Es gibt Dinge, da finde ich sie sehr praktisch, beispielsweise Sachen zusammenzufassen oder zum Beispiel Audio zu transkribieren. Mhm. Als jemand, der das auch schon gemacht hat, mal einzelne Podcasts so durchtranskribiert zu haben, das ist eine echte Erleichterung und da finde ich solche Sachen auch ganz gut. Habt ihr schon oder hast du schon Erfahrungen mit KI gemacht? Positiv wie negativ?
Ja, also, wirklich verrückt, jetzt wo du es gerade sagst, transkribieren. Ich habe so Online-Meetings mit mehreren Personen, wo die KI dann am Schluss sagt, ich fasse das mal eben zusammen und schicke euch das per E-Mail. Was? Okay. Und dann kriegt man kurz so eine Zusammenfassung, wer was wann gesagt hat und wer zugestimmt hat und wer nicht. Das ist wirklich verrückt. Ja, KI, spannend. Ich finde jetzt so die Stimmen, die man so generieren kann, oder den Programm, die ich bislang probiert habe, jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, aber da ist ja eine Menge Entwicklung drin. Also das wird sicherlich ja noch spannend werden, wenn ja Stimmen kopiert werden können, was ja teilweise schon der Fall ist, aber wenn das wirklich ernsthaft funktioniert, dann ja. Ich finde in Sachen Video merkt man, also ich merke das teilweise schon gar nicht mehr, dass das KI ist. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Da sind ja wahnsinnig gute, wenn man so sagen will, Sachen schon unterwegs. Ich weiß gar nicht, mein Algorithmus hat mich anscheinend, ich kriege ständig irgendwelche Videos, wo Trump oder Putin zusammen tätowiert, gangstermäßig unterwegs sind. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber die Videos sind echt unfassbar gut.
Ja.
Gut, es ist mir schon klar, dass das nicht Donald Trump ist, aber es sieht schon sehr, sehr nah dran aus. Das ist schon verrückt.
Ja, die Entwicklung, die ist bahnbrechend im wahrsten Sinne des Wortes und umso wichtiger, sich gerade so ein bisschen selber zu erziehen, dass man versucht, noch auf die Details zu achten, dass man die noch erkennen kann. Weil ansonsten ist ja quasi unsere Realität bald in Frage gestellt.
Ja, total. Ja, das frage ich mich auch. Die Generation, die damit jetzt aufwächst, wie werden die die Realität verstehen? Oder haben die überhaupt noch Lust rauszugehen, wo die vermeintliche Realität doch ja im Handy ist? Also das ist wirklich nicht alles positiv. Ich bin dagegen, mir Sorgen zu machen, aber irgendwie bin ich doch etwas beunruhigt, ob die Entwicklung so positiv ist oder mich auch doch auch gefährlich in mancher Hinsicht.
Ja.
Gut, wir werden sehen und das werden wir so nicht unterbinden können. Aber es ist, ich bin vermutlich in einem Alter, wo ich denke, Mensch, wir sind damals nach der Schule in den Wald gegangen und haben Buden gebaut und jetzt erzählt Opa vom Krieg, aber irgendwie kommt mir das manchmal ungesund vor, was die aktuelle Generation so zu sehen kriegt.
Ja, und du hast es vorhin erwähnt, ja, die Aufmerksamkeitsspanne wird ja teilweise immer kürzer. Also deswegen, es geht der Trend ja gar nicht lang zum 6 Stunden, 10 Stunden Hörspiel mehr, sondern eigentlich ja, wenn man sich so die TikTok-Trends angeht, dann sind die ja sehr so 15 Sekunden. Mhm. Aber das ist wirklich zu knapp, um eine gute Hörspielgeschichte zu erzählen.
Ja, da hört's auf. Aber vielleicht bin ich mit meinen 6-Minuten-Dingern relativ nah dran. Die Zielgruppe sind dann sehr junge Leute, vermutlich. Mehr schaffen die schon. Aber da sagst du was, ich höre gerade Porterville von Ivar Leon Menger, was ja jetzt kein Hörspiel mehr, so ein Hörbuch ist, aber das, ich habe das Gefühl, das hört ja auch nicht auf, aber es ist sehr, sehr spannend. Aber da muss man auch dranbleiben. Das ist bei Kapitel 13 oder so. Wahnsinnig lange Kapitel, aber super gelesen. Aber das muss man auch wollen. So ein Buch durchhören, muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen.
Ja, gibt ja noch die über 20-stündigen Hörbücher. Die also.
Streaming-Zahlen sprechen für sich, um 100 monatliche Hörer. Ja, das muss man wollen.
Das stimmt.
Aber ich will.
Ich auch. Ich habe zwar, und muss ich sagen, wir hatten das vorhin kurz, ich höre inzwischen auch das meiste noch im Stream, weil es natürlich sehr convenient ist. Auf der anderen Seite, wenn ich Sachen haben will, dann versuche ich eigentlich auch mir noch physische Sachen zu holen, weil was nämlich ein großer Nachteil am Stream ist, das sieht man gerade bei Filmen, deswegen sammle ich vor allem Filme, ist, dass gerne Filme einfach verschwinden aus diesen digitalen Plattformen und dann sind sie weg. Dann kommt man nicht mehr ran, weil wir halt so ein Überangebot haben und ich fürchte fast, irgendwann wird es beim Hörspiel wahrscheinlich auch so sein, weil es einfach zu viel da draußen ist und man dann wieder versucht anzufangen, künstlich zu verknappen. Ja. Das ist echt schade.
Wenn Spotify voll ist, müssen die was rausschmeißen.
Ja, das stimmt. Wobei es dann auch schwierig ist, gefunden zu werden.
Die Server sind leider voll.
Ja.
Ja. Ja, total. Bei Spotify Hörspiele finden, das ist auch nicht so einfach. Das ist irgendwie komisch aufgeteilt oder komisch benannt teilweise. Das ist nicht dafür gedacht, Hörspiele zu hören, offensichtlich.
Ja.
Wenn man weiß, was man sucht, dann geht, aber einfach so Verdacht was suchen, ist doch sehr schwierig.
Das stimmt. Ja, deswegen bin ich bei Spotify eigentlich nur mit Hörspiel-Podcasts oder generell mit Podcasts unterwegs und habe die Hörspielsachen größtenteils eben auf YouTube, weil ich früh genug auf dem YouTube-Zug war, dass ich noch ein paar Hörer abgreifen konnte. Das ist, glaube ich, inzwischen auch sehr, sehr schwer geworden. Es ist halt immer irgendwie, wenn ein neuer Kanal aufmacht, muss man früh dran sein.
Du musst das ja jetzt nicht deinen Hörerinnen verraten, aber mir mal eben, wie wird das denn monetarisiert? Sagt YouTube irgendwann, oh, du hast so viele Hörer, hier hast du Geld oder wird dann Werbung geschaltet und dafür gibt es dann Geld oder du musst das jetzt nicht sagen.
Nö, das können...
Aber ich habe nie verstanden, wie YouTube finanziell funktioniert.
Ja, grundsätzlich geht es darum, dass zum einen die inzwischen eine Hürde eingebaut haben, also es kriegt nicht jeder YouTube Geld, sondern du musst erst eine bestimmte Anzahl an Abonnenten haben. Ich glaube, mindestens 1000 sind es inzwischen und eine bestimmte Spielzeit haben, also Leute, die deinen Content konsumieren. Und dann fängt es an, dass du eben die Möglichkeit kriegst, Partner zu werden und dann wird eben Werbung davor, mittendrin oder danach gespielt. Das kann man teilweise steuern. Man kann nicht steuern, was für Werbung. Okay. Das ist kann natürlich auch böse nach hinten losgehen, wenn es die falsche Werbung ist. Produkte, mit denen man jetzt gar nicht assoziiert sein will, ist dann der Nachteil. Aber ist ja bei Spotify und Co. genauso, wenn man eben nicht irgendwie einen Pro-Account hat, dann hat man ja auch Werbung. Und auch wenn ich sagen muss, dass es natürlich mich jetzt nicht reich gemacht hat, ist das der Kanal, der mir immerhin regelmäßig ein bisschen Geld zukommen lässt. Was ja bei den CDs, wo es ja sehr unregelmäßig ist, meistens irgendwie, wenn eine Veröffentlichung sind, dann kommt wieder ein bisschen was rein, dann ist wieder eine Zeit lang ja, wo erstmal nichts kommt. Und man muss ja ab und zu dann versuchen, Werbung auf den einzelnen Kanälen zu machen. Da haben wir natürlich hauptsächlich Social Media. Und aber deswegen dieses YouTube-Geschichte funktioniert erstaunlicherweise bei Hörspielen ganz gut über diesen Longtail. Also, dass du halt über die Zeit deine Views machst. Und ich habe da ein Hörspiel, das schon über eine halbe Million Abrufe hat, was ja nicht ganz unordentlich ist. Und das hat halt irgendwie 12 Jahre dafür gebraucht.
Ja, gut. Aber das ist ja das Schöne, es hat ja kein Verfallsdatum. Ne? Ja. Wenn es gut ist, ist das auch in 12 Jahren noch gut. Von daher, wenn es einmal da ist, kann das ja auch über Jahre auch Geld einspielen. Warum auch nicht? Weil das ist ja, ich habe jetzt auch Porterville, wie gesagt, entdeckt. Das ist ja auch schon 15 Jahre alt, glaube ich, oder 10 mindestens. Aber man entdeckt halt irgendwann Sachen, die gut sind und dann hört man die. Ja, und dann halt über einen längeren Zeitraum. Das ist doch schön.
Aber ich glaube, deswegen sind auch diese Podcast-Formate ganz schön. Was uns vielleicht dazu bringt, hast du denn abseits von Porterville vielleicht noch Hörspieltipps oder was du sonst noch hörst? Also Porterville haben wir mitgenommen.
Mit dieser Frage habe ich gerechnet. Und ich habe hier Notizen. Was ich gehört habe, ich bin ein großer Fan von Oliver Döring, alles. Von Oliver Döring, alles. Aktuell Der Vampir, da laufen auch noch Folgen. Ich glaube, die ist noch nicht ganz durch die Reihe. Relativ unregelmäßig wird da mal wieder eine veröffentlicht. Der Vampir, auch gesprochen von einem meiner Lieblingssprecher, Thomas Nero Wolf, höre ich wahnsinnig gerne, einer meiner lieblingsmännlichen Sprecher. Also Der Vampir von Oliver Döring. etwas anders. Also Vampir, okay, klar, Vampire kennt man, aber es ist eine etwas besondere Geschichte, wo ich immer noch nicht weiß, Stand der Dinge, ob er es jetzt gut mit der Menschheit meint oder nicht. Also aktuell habe ich das Gefühl, er will die Menschheit retten, aber es kommen Zweifel auf. Möglicherweise will er doch die Weltherrschaft an sich reißen. Also das ist der Stand der Dinge. The Dark Omen habe ich entdeckt. Ich weiß gerade gar nicht, wer das produziert hat. Finde ich wahnsinnig gruselig. Ein Mädchen, eine Szene, wo ich mich echt, also wo ich dachte, oh Donnerwetter, das ist... Ein Mädchen sitzt zu Hause mit dem Vater, die hören Radio und auf einmal kommt über das Radio so eine verzerrte Stimme. Helfen Sie mir, Sie müssen dieses oder jenes machen. Ich weiß nicht mehr was. Warum machen Sie das denn nicht selber? Ich bin ermordet worden oder irgendwie so, ich bin tot. Ich weiß nicht mehr genau, was war so wahnsinnig gruselig. Gott. Also The Dark Omen, richtig gut. Ja, das sind die Sachen, die ich so parallel gerade höre. Ich freue mich auf die nächste Folge von The Dark Omen. Der Vampir und Portable.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr schöne Tipps. Damit beschäftige ich mich. Alles so ein bisschen Mystery-Horror, das ist ja auch ein ganz, ganz beliebtes Genre.
Ja. Und ich höre am liebsten doch eher gruselige Sachen oder so etwas dunklere, weil wir ja auch viel in die Richtung machen. Und ich finde hinsichtlich Sounddesign und ja, Stimmung, versuche ich da immer was zu lernen. Wie machen die das? Wann kommt die Musik? Kommt überhaupt Musik? Das ist ja auch eine Stilfrage. Wie sehr rascheln die Klamotten? Rascheln die überhaupt? Manchmal rascheln die so fürchterlich viel, dass ich denke, komm Leute, das ist zu viel des Guten. Aber das ist so, ich höre immer, manchmal weiß ich auch gar nicht, wie die Story geht. Ich achte einfach drauf, wie das Sounddesign ist. Und ja, also so, das ist mein Ohr, mit dem ich Hörspiele höre, einfach, dass ich versuche, was zu lernen, was jetzt die Umsetzung angeht.
Also ein bisschen dieses berühmte Berufsrisiko, dass man ja sehr bewusst anfängt, Sachen zu hören oder beispielsweise Schritte. Werden Schritte eingebaut, hört man keine Schritte? Ja. Wird, also da ist eine ganze Menge drin. Ich finde das auch immer sehr, sehr spannend und kämpfe gerade auch ein bisschen am Sounddesign von der Geschichte. Sehr spannend.
Können wir stundenlang, das ist, glaube ich, das uninteressanteste Thema für deine HörerInnen, aber könnte ich den ganzen Tag... Ich begeistere mich für Räume, also Reverbs. Wie klingt der Sprecher, wenn ich dieses Gerät anschalte, dieses Reverb in dem Raum? Jetzt klingt er wie im Wohnzimmer, jetzt klingt er wie im Schlafzimmer. Und dann, wenn wir jetzt zusammensitzen, sage ich, Leute, ich habe eine neue Szene. Hör mal, jetzt sind die in der Kirche und jetzt sind die im Wohnzimmer. Und dann gucken die mich immer an und was? Das Sachen, die sonst niemand hört. Aber das ist doch der gleiche Raum. Nein, das ist jetzt ein 8 Quadratmeter großer Raum und dieser ist 10. Hört ihr das denn nicht? Nein, hört niemand. Aber ich kann mich da den ganzen Tag mit beschäftigen, mit Raumklängen. Das ist wirklich offensichtlich völlig unnötig, weil es niemand sonst hört, aber es macht großen Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Du sagst, Schritte. Manchmal, wenn ich so Hörspiele höre, dann immer nur so klacker, klacker, klacker. Nein, das sind High Heels, das sind keine richtigen Schritte. Auch so Kleinigkeiten, die vermutlich niemand hört, aber da kann man sich stundenlang mit beschäftigen, was für Schuhe soll er tragen. Und hört man das, muss ein Teppich sein, dann klingt es aber nicht so richtig wie ein Schritt. Und doch lieber ein Holzboden, aber macht das Sinn im Wohnzimmer? Ah, das ist wirklich manchmal nicht so einfach.
Ja, und manchmal lohnt es sich auch, die Schritte einfach wegzulassen, weil vielleicht ist da ja auch Teppich und man hört die gar nicht groß und es gibt andere Geräusche, die man gerade lieber im Vordergrund hat, weil die für die Geschichte vielleicht relevanter sind. Das ist ja auch eine Entscheidung. Weil Schritte können, finde ich, auch oftmals
Sachen verderben. Ja, ist oft eine Ablenkung, so eine Abwägung, wenn ich denke, jetzt in dieser Szene sind die Sprecher nicht so überzeugend, komm, dann mache ich lieber nochmal ein paar Raschelgeräusche oder Kaffeemaschine im Hintergrund, die so ein bisschen davon ablenken. Und man merkt aber auch, wenn man wahnsinnig gute Sprecher hat oder wenn ich Hörspiele höre, wo wahnsinnig gute Sprecher sind und da einfach nichts passiert, die rascheln nicht mit den Klamotten, die gehen nicht, muss dann aber auch nicht sein, weil die einen so fesseln. Also ist dann wirklich auch eine Abwägung, muss ich so ein bisschen ablenken, muss die Szene sonst mehr rappeln, weil die Sprecher gerade nicht so gut sind. Das hängt dann auch viel von der Szene oder der Performance auch ab.
Auf jeden Fall.
Aber Klamotten rascheln finde ich schon wichtig.
Ja, auch bei, und man muss aufpassen, wo im Dialog man das dann einbaut, damit es A, nicht irgendwas übertüncht und auf der anderen Seite irgendeine Gestik, die derjenige welche gerade macht, vielleicht unterstreicht.
Ja. Oder hat er eine Regenjacke an oder ist es doch ein Wollpullover? Oh Mann.
Ja.
Ja, irre.
Und der Hörer, wenn es gut gemacht ist, wird der Hörer es nicht hören. Er wird es aber hören, wenn es schlecht gemacht ist. Dann reißt es ihn raus.
Ja. Da ist was dran. Ja, ist ein spannendes Thema und ich finde das wahnsinnig interessant. Die meisten sonst nicht.
Naja, wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, dann bereichert das Hörspiel. Wenn es schlecht gemacht ist, dann fällt man da irgendwie aus der Handlung raus, weil irgendwie er auf dem falschen Boden unterwegs ist. Er geht durch einen Schlamm und du hörst aber nur irgendwelche kleinen, seichten Pfützen, in denen er da rumspringt oder so. Und nicht so richtig so.
Ja.
Also.
Mir ist das bei Hurricane aufgefallen. Wahnsinnig gutes Hörspiel. Also fantastisch. Auch ein Tipp: Hurricane. Wo die auch wahnsinnig viel geraschelt haben mit den Klamotten, das war okay, aber es gab eine Prügelszene, wo, das klingt wie Bud Spencer, also ich so, also ganz schlechte Soundbibliothek, nein, ihr habt so ein hochwertiges Hörspiel, wo kommen denn diese Schläge her? Aber gut, Geschmackssache ist wahrscheinlich auch niemandem sonst sauer aufgestoßen, aber da dachte ich, das sind aber sehr unpassende Bud Spencer Schläge. Aber gut.
Ja.
Da hatten sie wohl kein Geld mehr, die richtigen Schläge einzukaufen.
Richtig, beziehungsweise da hört man auch, es gibt ja die Hörspielmacher, die auch nach wie vor versuchen, möglichst viele Geräusche per Hand aufzunehmen und so weiter. Das hört man an solchen Stellen, finde ich, weil da kann man sehr, sehr viel übertragen. Es gibt Geräusche, die, wenn man gerade viel Filme guckt, die wird man überall wiederfinden, weil die sehr, sehr häufig benutzt werden, bestimmte Türen zum Beispiel. Die hört man an so vielen Stellen immer wieder, dass man sich denkt, oh verdammt, das ist schon wieder die Tür.
Die Tür. Genau. Die Tür muss immer an die Signature-Tür. Aber das hat Tom Steinbrecher, was auch einer meiner Lieblings-Sounddesigner ist, der sagt, oh, ich habe zwei Türen, glaube ich, maximal und die nehme ich immer. Weil, ne? Also eine Holztür, eine Metalltür und da kann man sich drauf verlassen.
Ja.
Also wenn man Tom Steinbrecher Sounddesigns hört, immer die gleiche Tür.
Es muss ja auch nichts Schlimmes sein.
Warum auch nicht?
Und ich glaube, das hängt auch sehr viel mit Layern zusammen, weil es geht ja auch darum, dass man auch Sachen ja versucht wiederzuverwenden, auch um schneller ein Sounddesign zu machen. Und dann kann man aber über Layer, verschiedene Layer einfach übereinander legen und dann klingt es trotzdem nach Neuem, als wenn man dann immer wieder quasi nur die gleichen Geräusche an einzelnen Stellen packt.
Ja, wenn Hörer wüssten, was man den ganzen Tag so macht bei so einem Hörspiel, man hört sich stundenlang Türen an. Klick. Klick, nächste Tür. Nee, die auch nicht. Nächste Tür. Stundenlang Türen durchhören müssen. Die könnte es sein.
Ja.
Ja, schon verrückt. Und dann hat man wieder eine Sekunde Hörspiel geschafft.
Das stimmt. Und es ist immer, ich merke das bei einem Abgrund zum Beispiel, da ist es wirklich so, dass ich versuche, sehr viel wiederzuverwenden, um dann auch schneller voranzukommen. Und dann gibt es dann Szenen wie zum Beispiel gerade in der Kirche, wo ich im Hintergrund versuche, eine Orgel reinzumachen und so weiter. Und dann geht er halt in so einen Beichtstuhl. Und da muss natürlich das ganze Sounddesign plötzlich anders werden. Und wie macht man den Übergang, dass das so halbwegs gut klingt? Eigentlich muss man da irgendwie durch den Vorhang schreiten lassen und so. Und das sind Gedanken der Hörer, das haben wir ja schon gesagt, für den ist das, ja, gut, macht er das halt mal. Aber was da alles an Gedanken und Ideen da drin steckt, das unterschätzt man gerne.
Ja, aber umso mehr Spaß macht es natürlich, wenn man es dann geschafft hat und sich freut, es Ding gekriegt zu haben, wieder was fertig gemacht zu haben. Ja, aber das sind so die Hürden, so von Szene zu Szene oder er geht durch den Raum oder in den nächsten Raum und ja, wie setzt man es um? Und das ist auch ganz spannend, sich das zu überlegen, dann nachts hochzuschrecken, oh, ich hab's, das mal so und so. Und dann, weiß man auf einmal, wie es geht.
Oder Szenenwechsel sind vielleicht auch noch ein schönes Thema.
Sehr spannend.
Weil da hat man teilweise den Wusch, den man reinbringt, dann gibt es Musik, dann gibt es direkt Ein- und Ausblenden. Ja. Also da gibt es ja sehr viele Spielarten.
Ja, da bin ich auch schon wieder Fan von Oliver Döring, der wirklich sehr harte Cuts macht. Also Lautstärke bleibt gleich, ist es einfach direkt die nächste Szene. Oder spricht sofort jemand. Also gar kein Wusch, gar keine Musik, sondern einfach dusch. Man ist sofort da. Finde ich auch super.
Ja.
Totale Geschmackssache. Man kann es mal so machen. Aber da ist es mir aufgefallen, dass er sehr viele harte Schnitte macht.
Ja, ich glaube, Oliver Döring ist aber vor allem versucht die Sachen sehr filmisch anzulegen. Also quasi wie die Tonspur zu irgendeinem Hollywood-Blockbuster.
Ja. Ich finde das super, ich bin Fan.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich mache viel zu viel Musik dazwischen, aber gut. Alles Geschmackssache.
Na klar. Die Musik macht ihr zu euren Jack Turner-Hörspielen komplett selber, oder?
Unterschiedlich. Ich sag mal, ein Drittel machen wir selber und zwei Drittel aus der Konserve. Oder auch von KI, da schließt sich der Kreis. Ich habe so ein bisschen mit Sono rumexperimentiert, was ja so Cello-Geschichten. Mach mal Dark Cello für The Fury, für die nächste Mystery-Geschichte. Weil man braucht ja echt viel Musik. Und wenn du das alles selber machen willst, also Hut ab an Dirk Hardegen, der das alles selber macht, ist man ja damit schon Monate beschäftigt, bis man die Musik hat. Von daher ist das wenigste von uns selber. Das meiste ist entweder aus der Konserve oder KI oder irgendwie zusammengekauft aus Bibliotheken, die da passen könnten.
Ja, mit KI versuche ich auch relativ viel rum zu experimentieren, lustigerweise auch mit Suno. Gerade gestern drüber gestolpert, es gibt da schon wieder eine neue Version, die 4.5. Und es wird immer schwerer, bei Musikstücken wirklich rauszuhören, dass die nicht von der KI stammen. Ich finde das erstaunlich, die Richtung.
Ja, total.
Gebe zu, wo ich kann, arbeite ich gerne mit Künstlern zusammen, weil das einfach noch eine ganz andere Dynamik ist, wenn du die Sachen wirklich auf die Szenen geschrieben bekommst und dann auch so ein bisschen derjenige, der Künstler natürlich auch ein bisschen was von sich reinsteckt. Auf der anderen Seite, ich kann den anderen Ansatz natürlich auch verstehen, weil es ist schwierig, an bestimmte Instrumente ranzukommen oder generell. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine KI-Stimme mal auch beim Abgrund eingesetzt, als ich eine Stimme im Hintergrund gebraucht habe, wo eine Werbung, du bist auf den Straßen einer futuristischen Metropole unterwegs, da hörst du Werbespots und da wollte ich eine japanische Stimme haben. Ich kenne keinen japanischen Sprecher, also habe ich natürlich KI bemüht.
Nein.
Und für sowas finde ich es auch in gewisser Maßen, finde ich, vertretbar, gerade wenn man ja auch in so einem Low-Budget-Bereich unterwegs ist, nehme ich jetzt auch niemanden irgendeinen Auftrag weg, sondern würde das einfach nicht so machen. Das ist
genau, für sowas finde ich es auch super. Wir hatten auch, die waren mit der Fähre unterwegs und der Kapitän macht eine Durchsage, der nächste Halt ist Hafen so und so, da haben wir auch eine KI, weil so leichte Robotik, dafür ist das super. Aber es hat halt noch zu wenig Melodie, als dass man da wirklich was mitmachen könnte. So meine Erfahrung. Also für so eine Werbung oder so, da ist das sicherlich passend.
Ja, ich glaube eher so Stimmen.
Oder sehe ich auch so, da nehmen wir keinem was weg.
Ich wollte nur sagen, es ist wahrscheinlich eher Stimmenmorphing, wo es dann darum geht, dass man halt eine vorhandene Stimme nachbearbeitet. Dann kann man Monster draus machen, du kannst aber auch irgendwie dann eine andere Rolle draus machen, aber das ist, da hängt ja sehr, sehr viel an der Stimme dran. Da hängt ja auch eine Art, wie man spricht, wie man betont, wo man die Pausen setzt, ob man Pausen setzt, ob man keine Pausen setzt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich.
Ja. Ja, also Suno hat, ich habe eine Zeit lang diese Pro-Version mal durchprobiert und ordentlich was runtergeladen. Jetzt habe ich mich dann auch wieder abgemeldet, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe es durchgespielt und die wussten dann auch keinen weiteren Cello-Track mehr für mich. Und da habe ich gedacht, na gut, melde ich mich erstmal wieder ab. Was interessant war, es klingt wirklich gut, nur wenn man sagt, schreib mal einen deutschen Text über, was weiß ich, irgendeinen Song, dann ist die Grammatik noch echt grauselig. Und ich denke, okay, das haben sie jetzt noch nicht. Das ist ja ganz beruhigend zu wissen.
Super gesungen, aber leider scheiß Grammatik. Da fällt es dann auf, dass es dann noch ein amerikanisches Unternehmen ist und die keinen Wert auf die deutsche Grammatik legen.
Das stimmt, wobei ich ja zum Beispiel bei den Experimenten, die ich gemacht habe, habe ich zum Beispiel ganze Skripte von mir da eingefüttert in die KI und gesagt, du schreib mir mal einen Song über die und die Begebenheit aus der Geschichte. Und dann können teilweise auch ganz gute Sachen rauskommen, wobei ich dafür dann auch nicht Suno verwendet habe, sondern ein anderes Large Language Model. Und was auch ganz spannend ist, es gibt ja heutzutage auch die Möglichkeit, KI lokal bei sich laufen zu lassen, gerade wenn man nicht will, dass irgendwie jemand mitlernt oder man das irgendwie im Netz geteilt sehen will. Also es ist ein sehr vielseitiges, großes Thema.
Ja, da passiert viel und wo es nutzt, setze ich es auch gerne ein, aber das meiste wird hier noch per Hand geschraubt. Gut, bei Musik nicht, da sage ich es auch gerne, weil mir das echt zu viel Aufwand wäre, für jedes Hörspiel noch selbst die Musik zu machen. Obwohl wir es könnten, aber da liegt nicht der Schwerpunkt. Also da machen wir lieber die szenischen Umsetzungen und die Musik. Ja, ist so ein bisschen stiefmütterlich dann.
Ja, auf der anderen Seite, durch zumindest das Gesamtbild kommt ja dann die Leidenschaft rein, durch die Texte, die ja noch selber geschrieben sind, die Regie, die Sprecher. Ja, ja. Also da kommt ja auch noch einiges rein. Oder das Sounddesign ist ja auch.
Ja, man wundert sich, wie lange es dauert, überhaupt so ein Skript zu schreiben. Also Eike hat jetzt an The Fury bestimmt 3 Jahre, jetzt nicht kontinuierlich, aber bis er sagte so, jetzt ist es fertig. Das ist schon irre, was da an Arbeit drin steckt. Und dann muss man die Sprecher zusammensuchen, dann muss man das aufnehmen, dann muss man das schneiden, dann muss man das zusammenpuzzeln. Dann muss man die Räume sind so wichtig, die Räume gestalten. Muss man die Musik da reinpuzzeln, die Schritte, welche Tür. Ah, das ist schon irrer Aufwand. Ja, und es ist schon erstaunlich, was das für ein Aufwand ist. Also ich sag mal, Musik machen ist leichter, in einer Band zu spielen und ein Lied fertig zu machen, das ist schnell gemacht, aber so ein 3/4 Stunden Hörspiel, das ist schon echt.
Ja, und dann Sachen auch auf eine Szene und jetzt das noch reinbringen und da noch so einen Akzent setzen und so weiter.
Das ist ja wie ein Stück Holz, da kannst du ewig dann rumschnitzen. Mm. Das, wenn du sagst, da muss doch noch ein Schritt oder das raschelt hier nicht genug oder muss da doch Musik oder muss es kürzer. Der Satz muss der überhaupt sein, nehmen wir den wieder raus. Da kann man sich ja, irgendwann muss man aber sagen, jetzt ist es fertig, obwohl man sagt, man hätte aber noch hier und hätte noch mal da. Ja, das hätte man immer noch mal hier und da, aber irgendwann muss es dann auch mal fertig sein.
Das stimmt.
Sonst kann man ja ganz ein Lebenswerk draus machen.
Auf jeden Fall. Ja, aber es ist sehr spannend und sehr schöne Einblicke. Auch sehr offen über sehr viel über Sounddesign gesprochen. Der ein oder andere Fachhörer ist ja auch im Podcast mit dabei. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen unser Fokus. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim, mal ein bisschen über Türengeräusche abzunörden.
Ja, aber vielleicht interessant für den Nicht-Sounddesigner einfach mal zu hören, was so passiert oder womit man sich so beschäftigen kann bei der Erstellung eines Hörspiels.
Auf jeden Fall. Ja, dann, was als nächstes bei euch ansteht, hast du ja schon verraten. Ihr seid ja auch auf der HörspielCon. Wie viel seid ihr da oder geht ihr mit der kompletten Mannschaft diesmal hin?
Nee, wir haben jetzt ein bisschen hin und her gemailt. Ich werde da sein und Gunnar Schröder, der singt hauptberuflich bei der Band Dritte Wahl. Also wenn es Dritte Wahl-Fans gibt, er wird da sein und er ist bekannter für seine Musik als für seine Sprecher-Skills. Aber vielleicht interessiert das ja auch ein paar Leute, ihn da zu treffen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie populär die Dritte Wahl doch ist, obwohl der ein oder andere es noch nicht gehört haben sollte. Aber eine gute Band, hört mal rein und Gunnar und ich werden da sein.
Und ansonsten natürlich die Empfehlung, hört bei Jack Turner Hörspielen rein, holt euch gerne die CDs. Ich werde zusehen, hier irgendwo den Shop-Link noch in die Sendungsbeschreibung zu packen. Und dann hat mich das riesig gefreut, hat super Spaß gemacht. Und toi, hat mich die Tontechnik auch nicht im Stich gelassen.
Hoffen wir das Beste. Sag nachher Bescheid, ob wir es nochmal machen müssen.
Mach ich. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank für deinen spontanen Besuch.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, wir können das mal in Real Life auch wiederholen.
Ja, würde mich freuen. Also Nidau klappt nicht, aber wenn ich in Berlin bin, sage ich Bescheid, wenn du in meinem schönen Münster bist, machen wir hier mal eine Aufnahme.
Sehr gerne. Dann ist das eine Verabredung. In dem Sinne.
Ja, absolut.
Wünsche ich allseits viel Hörspaß, hört Hörspiele und macht's gut. Dann
bis bald. Tschüss.
Sie hören den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. alle Rechte vorbehalten.